Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Es ist die Einladung des Herrn Jesus Christus. Es ist die Einladung desjenigen, dem alles vom Vater übergeben wurde, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und wer diese Einladung hört und sie nicht annimmt, oder wer diese Einladung inmitten dieser Welt überhört, der hat tatsächlich die größte Einladung seines Lebens verpasst. Nicht umsonst sagt die Bibel auch an einigen Stellen, vor allen Dingen auch der Herr Jesus, auch in den Evangelien: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Er ruft immer wieder das Volk dazu auf. Hast du Ohren? Dann höre. Das könnte man auch den Menschen draußen sagen. Haben sie Ohren? Dann hören sie auf Gottes Wort. Das heißt, höre auf Gottes Wort und richte dein Leben danach aus. Natürlich auch immer wieder die Frage bei uns. Hören auch wir manchmal schwer, wenn uns der Herr Jesus etwas sagen will? Nimmst du das immer wahr, wenn er zu dir reden will? Er selber sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme. Aber ich selber bin manchmal auch nicht so ganz überzeugt, ob ich immer seine Stimme höre. Ob ich inmitten dieser Welt, in allem dem, was auf uns hereinfließt, immer noch so klar seine Stimme höre. Ich denke, auch wir sind manchmal schwerhörig. Jesus hatte auch im Matthäusevangelium hier, zum Beispiel in den vorherigen Versen 20 bis 23, die Städte gescholten. Warum hat er die Städte gescholten? Weil sie nicht auf ihn gehört hatten und weil sie nicht umgekehrt waren. In Vers 20 heißt es, Jesus fing an, die Städte zu schelten, in welchen die meisten seiner Taten geschehen waren. Und die Antwort lesen wir noch im gleichen Satz, weil sie nicht Buße getan hatten. Das heißt also, weil sie nicht auf ihn gehört hatten und weil sie nicht umgekehrt waren. Weil sie nicht auf das Wirken und Reden Jesu eingegangen waren. Darum hat er die Städte gescholten. Diese Menschen, sie lebten genauso weiter, als hätten sie noch nie etwas von Jesus gesehen oder gehört. Und er ist leibhaftig unter ihnen ein- und ausgegangen. Aber auch selbst wenn wir jemand das Evangelium bringen, wir geben ja jetzt auch Einladungen weiter. Nächsten Sonntag, wenn wir die Kalender rausbringen, die 1200 Stück, die in der Garage liegen, und dann hoffentlich noch die Einladungen für die Evangelisation im Dezember dazu kommen. Das sind Einladungen, die die Menschen kriegen. Und es kann bei manchem die letzte sein. Und es wird schlimm sein eines Tages für die Menschen, die es bekommen haben und es nicht angenommen haben, die jetzt in der Verstocktheit ihres Herzens weiterleben, unbußfertig sind und Gott zu ihnen sagen muss eines Tages, ich wollte euch zu mir ziehen, aber ihr habt nicht gewollt. Und er musste damals zu diesen Städten sagen, wenn das woanders geschehen wäre, was bei euch geschehen ist, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. So lesen wir in den Versen 21 bis 24, wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida, denn wenn zu Tyrus und Sidon die Taten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst im Sack und in der Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tage des Gerichts als euch. Das sieht man schon, dass am Tage des Gerichts gewisse Unterschiedlichkeiten sind. Und du, Kapernaum, da wo Jesus so viel gewirkt hat, die du bis zum Himmel erhoben bist, er sagt, du wirst bis zur Hölle hinabgeworfen werden. Denn wenn zu Sodom, also Sodom hatte viele schlimme Dinge gemacht, zur Zeit Lots, wenn zu Sodom die Taten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es stünde noch heutzutage. Vers 24, doch ich sage euch, es wird dem Lande Sodom erträglicher gehen am Tage Gerichts als dir, also Kapernaum. Und liebe Freunde und Geschwister, da wo Jesus viel wirkt, da wird die Verantwortung im Gericht auch größer. Das ist auch in unserem Land, wenn die Menschen viel Zugang zum Worte Gottes haben, es ihnen immer wieder angeboten wird, sie werden ein schlimmeres Gericht empfangen als die, die womöglich noch nie was vom Herrn gehört haben. alles zu hören und zu sehen und nicht zu reagieren, das zieht die Menschen vor dem lebendigen Gott in Verantwortung. Auch mit jedem Kalender, den sie kriegen. Jedes Jahr, wenn wir einen rausgeben, zieht Gott sie in Verantwortung. Ich sage nicht, dass der Kalender das alles Entscheidende ist. Auch komme ich manchmal so auf Ideen, wenn ich draußen, wie jetzt im Parsing, den Menschen ein Traktat hinhalte und die schlaufen so stolz dran vorbei und winken so ab, weg damit. Ich denke, das ist schon hart. Und denke, ja, wenn du es nur annehmen würdest. Aber wir denken da manchmal auch ein bisschen zu engstirnig und meinen, ja, nur dieses Traktat wird den Menschen zum Herrn führen. Nein, das kann auch eine andere Begebenheit sein. Aber es ist eine Möglichkeit, das Angebot ist da. Und wenn es der Mensch eben auf Dauer ablehnt, dann wird er ein ewiges Problem haben. Naja, aber wer redet schon gerne vom kommenden Gericht? Wir wollen viel lieber von der Liebe Gottes und von seiner Gnade, ja von seiner Barmherzigkeit reden. Und die ist ja auch da. Doch wir müssen auf der anderen Seite sehen, das Gericht wird eines Tages auch kommen. Und der Herr Jesus wird auf dem Thron des Gerichtes sitzen. Er wird der Richter sein und er wird das Gericht ausführen, denn auch der Vater hat dem Sohn alles Gericht übertragen. Und zu wie vielen Menschen wird dieser Herr einmal am Tage des Gerichts sagen müssen, ich habe dich so oft eingeladen. Ich wollte dich so oft zu mir ziehen. Ich wollte dich auf alle möglichen Weisen erreichen. Aber weißt du hast nicht reagiert. Du hast mir nie eine Antwort gegeben. So viele Menschen wird der Herr Jesus am Ende sagen müssen, was er auch zu Jerusalem sagen musste, was wir hier in Vers 37 lesen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Jesus wollte die jüdischen Menschen ja auch die Stadt Jerusalem unter seine Fittiche bringen. Er wollte sie behüten und bewahren. Er wollte als der Messias in Jerusalem leben. Aber sie haben nicht gewollt, sie haben abgelehnt. Und obwohl der Herr Jesus hier bereits das kommende Gericht angekündigt hat, hier in Matthäus 11, sehen wir jetzt im Folgetext zugleich, dass er immer noch einlädt. Und er ist nicht darauf aus, es müssen die weisesten Menschen sein, es müssen die vortrefflichsten Menschen sein, auf die, die man in der Erde, hier in der Welt so schaut. Nein. Er sagt sogar, Vater, ich preise dich, dass du das den Weisen und Klugen verborgen hast. Und dass die anderen viel mehr zum Glauben kommen. Jesus lädt ein. Er bietet immer noch seine Gnade an. Und das tut er auch in gleicher Weise bis in unsere heutige Zeit. Und wie lange wird er das noch tun? Das ist die Frage. Bis die Zeit der Gnade abgelaufen ist, das ist die Antwort. Paulus sagt auch im Römerbrief, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Bei Gott gibt es eine Zahl, es gibt eine Begrenzung und irgendwann ist dicht, bis der Letzte hinzugetan ist. Und die Einladung des Herrn Jesus ist die größte Einladung, die es überhaupt gibt. Wie heißt diese Einladung? Wir lesen hier in Vers 28 nochmals. Diese Einladung heißt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und daraus entspringt der erste Punkt dieser Predigt, kommet her zu mir alle. Frage, zu wem sollen wir kommen? Zu wem sollen die Menschen kommen? Wer lädt ein? Es ist der Sohn des lebendigen Gottes. Zu ihm sollen die Menschen kommen. Zu ihm sollen auch wir kommen. Er ist der Rufende, komm, komm her zu mir. Also zu ihm sollen die Menschen kommen. Es ist dieselbe Stimme, die in der Offenbarung ertönt. Fast am Ende der Offenbarung, 22, Vers 17b. Und wen dürstet, der komme. Diese Einladung gilt bis heute. Wen dürstet, der komme. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gott bietet die ganze Fülle an. Zugleich taucht hier die Frage auf, warum kann Jesus Christus solch eine Aufforderung an uns Menschen weitergeben? Kann ja jeder kommen und sagen, kommt her zu mir alle. Es sind ja auch genügend Religionsstifter, die so aufrufen, ja, kommt alle zu uns, wir sind die Richtigen. Und welche die Menschen dann auch in ihre Religion binden wollen. Die Frage lautet, mit welcher Vollmacht tritt dieser Jesus von Nazareth auf? Das war auch die große Frage der damaligen Schriftgelehrten und Pharisäer. Diese Frage hat ihnen teilweise sogar den Kopf zerbrochen. Diese Frage hat sie auch innerlich manchmal direkt aufgerieben. Ist er wirklich der Messias oder ist er es nicht? Nee, also so wie er hier lebt, das kann er gar nicht sein. So wie er hier scheinbar die Gesetze bricht und so weiter. Wir lesen mehrmals in der Heiligen Schrift davon, dass die Ältesten des Volkes Israel und die hohen Priester zu Jesus kamen und fragten, zum Beispiel in Matthäus 21, Vers 23, in welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Sie waren innerlich so aufgerieben, sie wussten nicht, wer ist dieser Jesus wirklich? Und liebe Freunde und Geschwister, es ist so gut, dass wir die Antworten auch über quälende Fragen direkt aus der Bibel bekommen. Zum Beispiel hier in Matthäus 11, Vers 27. Der Jesus sagt selbst, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Nun, was ist alles? Alles ist alles, oder nicht? Wir haben in den letzten Predigten einiges miteinander angeschaut, wer Jesus wirklich ist und über was er alles die Macht hat. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es nichts gibt, worüber Jesus nicht die Macht hätte. Durch ihn ist alles erschaffen. Zu ihm ist alles erschaffen. Und durch ihn besteht alles. Von ihm und zu ihm hin sind alle Dinge. Das beinhaltet die ganze Schöpfung. Alles, was sich in dieser Welt, im ganzen Universum bewegt. In ihm und durch ihn ist alles erschaffen. Und der Sohn Gottes hat zugleich vom Vater Vollmacht bekommen. Vollmacht über alles Fleisch. Das beinhaltet, dass er Macht hat über alle Menschen auf der ganzen Erde. Und was hat der Vater dem Sohn noch alles übergeben? Ich habe es vorhin schon erwähnt. Auch alles Gericht. Auch alles Gericht. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Johannes 5, Vers 22. Und wir haben es erst in der Bibelstunde gehabt. Wenn Jesus heute nicht der Retter ist für einen Menschen, dann wird er in Ewigkeit der Richter sein. Es kommt aber niemand an Jesus vorbei. Hoffentlich wird er noch für viele der Retter, aber er wird auch für viele, viele, viele der Richter sein. Ebenfalls sehen wir im Philipperbrief, dass sich vor dem Sohn des lebendigen Gottes eines Tages wie viele Knie beugen müssen. Paulus sagt in Philipper 2, Vers 10, alle Knie. Es müssen sich alle Knie vor ihm beugen. Und alle Zungen werden bekennen müssen, wenn sie vor den großen weisen Thron kommen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Alle Knie und alle Zungen. Und der Jesus kann sagen, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und in Kolosser 2, Vers 9, wo wir hoffentlich nächsten Sonntag hinkommen, da heißt es, in Christus da wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Und jetzt möchte der Vater, dass die Menschen auf seinen Sohn hören. Wir wissen ja, was der Vater selbst gesagt hat, als der Herr Jesus mit drei seiner auserwählten Jünger auf dem Berg der Verklärung war. Der Vater hat auf diesem Berg bestätigt, eine Stimme kam aus der Wolke des Himmels. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Markus 9, Vers 7. Auf ihn sollen die Menschen hören. Auf ihn sollen auch wir hören. Und wir sollen zu ihm kommen. Der Vater zieht die Menschen zu seinem Sohn. Und in Johannes 6, Vers 44 wird uns gesagt, niemand kann zu mir kommen, so sagt der Herr Jesus. Es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Und in Johannes 6, Vers 37 sehen wir, was der Sohn tut, wenn jemand zu ihm kommt. Er sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus nimmt alle auf, die zu ihm kommen. Er nimmt sie an. Der Vater im Himmel, der hat sein ganzes Wohlgefallen auf seinen Sohn gelegt. Er hat den Sohn eingesetzt und er hat ihn bevollmächtigt. Und das nicht nur über etwas oder über manches, sondern wir müssen uns gut merken, der Sohn steht über allem. Er ist über alles eingesetzt. Frage, gilt es auch heute noch? Ist Jesus Christus auch heute noch über alles eingesetzt? Die Antwort heißt ja. Ja, ja, ja. Halte jeden Tag daran fest. Wir kommen so schnell davon ab, wenn uns andere Dinge so groß werden. Merke dir, Jesus ist immer noch größer. Das heißt es auch in diesem Lied. Jesus ist immer noch größer. Jesus behält den Sieg. Ihr kennt alle den Missionsbefehl, Matthäus 28. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deswegen kann man auch einen Missionsauftrag ausführen. Und in diesem Bezug sagt der Herr Jesus, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Das geht nur deshalb, weil er alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Sonst könnten wir nichts tun. Könnten wir Gemeinschaft und Gemeinde haben ohne ihn? Können Gemeinde ohne ihn entstehen? Auch nicht, nein. Er ist das Haupt der Gemeinde und wir sind Glieder an seinem Leib. Auch heute noch gelten also diese Worte, dass unser Herr Jesus vom Vater über alles eingesetzt ist. Und ich möchte an dieser Stelle mal einen Einschnitt machen und kurz sagen, wehe uns. Wehe uns, wenn wir den Herrn Jesus nicht in seiner ganzen Vollmacht und Autorität anerkennen. Wehe uns. Wenn wir den Herrn Jesus nicht in seiner ganzen Vollmacht und Autorität anerkennen, welche ihm vom Vater im Himmel gegeben worden ist. Wisst ihr, das ist schon immer wieder fast eine Beleidigung. Wenn einem die Dinge in dieser Welt und Zeit so groß werden und dann ja, ich glaube an Jesus, aber der kann wahrscheinlich jetzt auch nichts ausrichten. Das ist eine Beleidigung, ein Schlag ins Gesicht des lebendigen Gottes, wenn man sowas sagt. Jesus steht über allem. Er ist der Herr über alles im Himmel und auf der Erde. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und Jesus kann jederzeit alles tun. Er kann überall eingreifen, wenn er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und wenn wir so kleingläubig sind und denken, Jesus könnte nichts tun, da bereiten wir ihm keine Ehre damit. Das ist eine Schande. Aber wir sollen auch seinen Aufruf, seine Einladung in Anspruch nehmen. Auch gerade wir als Kinder Gottes, kommet her zu mir alle. Er weiß doch, dass du dich ständig rumquälst mit irgendwelchen Dingen. Vielleicht mit Alltagsproblemen, vielleicht auch im Beruf oder mit Arbeitskollegen oder Schüler in der Schule. Oder auch ganz andere Dinge. Dass du vielleicht auch ein großes Problem hast, dem hinterherzukommen, was Jesus von dir will. Vielleicht hast du einen großen Kampf in Bezug auf Heiligung. Es sind oft so viele Dinge, die in den Gläubigen sind, wo man gar nicht so offiziell darüber spricht. Wo mancher denkt, er hat nie einen Sieg. Aber du wirst auch nie einen Sieg haben, wenn du dich nicht an Jesus wendest. Ja, man sollte es laut ausrufen. In allen Gemeinden, kommet her zu mir alle. Aber man sollte auch über die Gemeinden hinaus ausrufen. Am besten auf den Straßen und Gassen. Kommt zum Herrn Jesus. Aber wir wissen es bereits. Viele, viele Menschen, sie wollen einfach nicht zu ihm kommen. Sie wollen auf Distanz bleiben, sie wollen Abstand halten. Vielleicht sogar irgendwelche scheinbaren Vermittler einschalten. Und da werden Dinge getan, die dem Herrn überhaupt nicht gefallen. Aber wer den Herrn Jesus liebt, der muss auch wissen, was er hasst. Der Herr Jesus hasst es eben, wenn man an anderen Dingen festhält und nicht an ihm. Oder wenn die Menschen fromm in eine Kirche gehen und da ganz andere Dinge mit einschalten, was er gar nicht will. Wir haben heute eine ganz ähnliche Situation wie Jesus mit den damaligen Städten Israels. Auch Menschen, die sagen, sie sind Christ und gehen in Kirchen, sie kommen ja nicht wirklich zu Jesus. Sie leben in irgendwelchen Liturgien oder rufen ganz andere Namen an. So wie auch Jesus in der Offenbarung sagt, in Offenbarung 2, Vers 15, zu einer seiner Gemeinden, so hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Das kann man heute mit der katholischen Kirche vergleichen. Vermischung, da ist anderes im Spiel. Die Menschen kommen nicht wirklich zu ihm. Viele haben auch eine Bibel, können das Wort Gottes hören und lesen, aber sie reagieren nicht. Auch zu damaliger Zeit hatten die religiösen Menschen die heiligen Schriften. Sie hatten alttestamentliche Schriften. Sie hatten sie auch gelesen und erforscht. Aber Jesus musste zu ihnen sagen, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meinet, darin das ewige Leben zu haben. Und diese Schriften sind es, die von mir zeugen. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das ewige Leben zu empfangen. Also man kann auch in der Bibel lesen, ohne einen Bezug zu Jesus zu haben. Bibel lesen ist gut, ist sehr gut. Sollten wir auch jedem empfehlen. Aber allein durch das Bibellesen habe ich noch nicht das ewige Leben. Denn diese Schrift zeugt ja von jemandem, mit dem wir Kontakt aufnehmen sollen. Die ganze Heilige Schrift zeugt von Jesus Christus. Und zu ihm sollen wir kommen. Aber wenn jemand die Heilige Schrift liest, wenn jemand die Bibel liest, so hat es eigentlich auch nicht schwer, um zu Jesus zu kommen. Denn wenn man sich mit der Bibel befasst, dann befasst man sich auch zugleich mit der Person Jesu Christi. Offenbarung Kapitel 19, Vers 13 sagt sogar, sein Name ist das Wort Gottes. Und Jesus ist das ins Fleisch gekommene Wort Gottes. Und mit dieser Person gilt es, Kontakt aufzunehmen. Ich muss sein Wort lesen, ich muss ihn erkennen und ich muss mit ihm Kontakt aufnehmen. Ich muss darauf reagieren. Und ich muss zu ihm kommen. Ja, ich muss eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen. Und er gibt diese gewisse Zusage, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ja, wir sprechen heute auch vielfach davon, dass ein Mensch eine Entscheidung treffen muss, eine Entscheidung für Jesus, wo man dann sagt, du musst eine Entscheidung für Jesus treffen. Das ist nicht ganz falsch. Man muss eine Entscheidung treffen, ja. Wenn wir aber in die Bibel hineinschauen, dann ist eine gewisse Entscheidung nicht tiefgehend genug. Es reicht noch nicht, wenn ich mich einfach für Jesus entscheide. Das ist zu wenig, auch wenn wir eine Evangelisation haben. Es reicht noch nicht, wenn ich die Hand hochhalte, ja, ich bin auch für Jesus. Das ist schon mal was Positives, aber es ist noch nicht tiefgehend genug. Das reicht noch nicht einfach pro Jesus zu sein, für Jesus zu sein, so wie bei pro Christ. Nein, das reicht nicht. Es werden sogar viele Menschen eines Tages in der Hölle gefunden werden, welche einmal pro Jesus waren. Ja, ich bin für Jesus. Welche pro Christ waren. Es werden Menschen in der Hölle gefunden werden, die für Christus waren, nie etwas gegen Christus hatten und doch nicht zu Jesus hindurchgedrungen waren. Das war nämlich dann das Problem. Das Problem liegt dann darin, dass sie nie in Wahrheit zu ihm gekommen sind. Diese Menschen haben diesen wunderbaren Herrn nie in ihr Herz hineingelassen. Sie sind nie eine persönliche Beziehung mit ihm eingegangen. Sie waren für ihn, ja. Sie haben eine Entscheidung für ihn getroffen. Aber sie sind nicht von neuem geboren. Die Bibel sagt nicht nur, dass wir für Jesus eine Entscheidung treffen müssen. Das ist schon mal ein Schritt. Aber eine Entscheidung treffen, die kann man auch in der nächsten Bundestagswahl für den Bundeskanzler oder für die nächste Partei, oder? Eine Entscheidung treffen kann man auch für den Oberbürgermeister. Aber bei Jesus geht es um mehr. Es geht um viel mehr. An Jesus Christus gilt es zu glauben. Die Bibel sagt, ein Mensch muss ihn aufnehmen. Ein Mensch muss zu ihm umkehren, er muss ihn bitten, dass er in sein Herz kommt und dass er einem die Sünden vergibt. Wir kennen Johannes 1, Vers 12, allen denen aber, die ihn aufnahmen, nicht nur die eine Entscheidung für ihn getroffen haben, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht, beziehungsweise die Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. Also Menschen müssen sich zu ihm bekehren, so sagt die Bibel. Das ist natürlich heute auch ein Fremdwort geworden. Das hat aber mit tiefgehender Umkehr zu tun, mit Sinneswandel und Sündenbekenntnis. Und liebe Geschwister, da sehen wir, es ist mehr als nur eine Entscheidung zu treffen. 1. Johannes 5 sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich muss ihn also haben. Ich muss nicht eine Entscheidung für ihn treffen, ich muss ihn aufnehmen. Und da entscheidet sich dann bei Menschen. Entweder ein Mensch hat alles, oder er hat nichts. Entweder ein Mensch hat den Sohn, oder er hat ihn nicht und hat somit auch nichts. Und liebe Freunde und Geschwister, auf nichts anderes legt der Teufel mehr Wert, als den Sohn Gottes zu schmälern. Wir wissen es in manchen modernen Bibelübersetzungen bzw. Bibelübertragungen, wird heute der Sohn Gottes dermaßen geschmälert und auch sein Erlösungswerk, wo es nur geht. Und das oft auch in sehr versteckter Weise. Und natürlich, der Teufel möchte immer dagegen arbeiten. Und er möchte dem Sohn Gottes niemals die Ehre geben. Der Teufel hasst den Sohn. Und der Teufel hasst auch die Bibel. Der Teufel möchte nicht, dass die Menschen zum Sohn kommen. Nein. Denn was passiert, wenn die Menschen zum Sohn Gottes kommen? Wenn sie zum Sohn Gottes kommen und ihn aufnehmen, dann werden sie von der Herrschaft des Teufels entrissen. Sie werden frei von der Herrschaft des Teufels und von seiner Knechtschaft. Denn Jesus hat durch seinen eigenen Tod den außer Wirksamkeit gesetzt, der des Todes Gewalt hat. Und das ist der Teufel. Hebräer 2, Vers 14. Und er ruft jetzt als Sieger über den Teufel auf. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und natürlich muss man sich da fragen, möchten wir überhaupt zu ihm kommen? Oder wie ist das bei den Menschen allgemein? Ist da jemand, der sein Leben lieber selber meistern will? Es gibt auch Menschen, aber auch Glaubensgeschwister, die ihre eigenen Lasten lieber selber tragen wollen, selber lieber stark sein. Was müssen Menschen manches Mal durchmachen, bis sie endlich erkennen, die Lasten des Lebens, die sind viel zu schwer, um selbst zu tragen. Auch wir als Glaubensgeschwister. Auch wir müssen vielleicht manches Mal viel durchmachen, um das zu erkennen. Die Lasten des Lebens sind viel zu schwer, um selbst zu tragen. Und es gibt auch draußen so viele Menschen, die drohen, an ihren Alltagslasten zu zerbrechen. Und wir wissen es alle, das Leben ist tatsächlich oft sehr erschwerlich und auch mühsam. Ja, wirklich mühselig, wenn man alles selber in die Hand nehmen will und selber tragen will. Doch da ist einer, der steht da und wartet. Da ist einer, der alle deine Lasten kennt. So wie es auch der Liederdichter sagt, es gibt jemand, der deine Lasten kennt. Jesus lädt ein, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt zu mir alle, die ihr das Leben selber meistern wollt. Ich will euch erquicken. Erquickung, das ist seine Verheißung. Jesus will nicht, dass die Menschen unter ihren Lasten und Bürden zusammenbrechen, nein. Und er weiß ganz genau, dass dieses Leben nicht immer leicht ist. Das haben auch schon Glaubensmänner aus der Heiligen Schrift erfahren. Wir denken auch an David. Auch David, was musste der nicht alles erleben, erleiden und ertragen? Und doch konnte David in seinem Psalmen bezeugen, was für ihn die wahre Lebensquelle ist. Was kann er im Psalm 23 sagen? Er sagt dort, der Herr ist mein Hirte. Auch in all diesem Getöse in dieser Welt, in dieser unruhigen Zeit, konnte David sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er holt mich auch heraus aus diesem Getümmel. Vers 3, er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Auch David spricht von Erquickung. Und er spricht genau von diesem Herrn, der uns einladen will. Dieser Herr und Hirte erquickt deine und meine Seele. Es ist nur die Frage, ob wir das wollen. Es ist derselbe Herr, der dich und mich im Neuen Testament einlädt und verheißt, deine und meine Seele zu erquicken. Was heißt Erquickung? Nach dem hebräischen Grundwort heißt das so viel wie neu beleben. Man kann auch sagen, vielleicht neuen Atem einhauchen. Das heißt, an seiner Lebensquelle angeschlossen zu sein. Das heißt, von ihm her den Lebensdurst gestillt zu bekommen. Zu einer Lebensquelle zu kommen, die nie erlischt. Wie sagte der Herr Jesus bereits zu der Samariterin am Jakobsbrunnen? Denken wir an Johannes 4. Er hat mit dieser Frau getrunken. Er hat mit dieser Frau gesprochen. Und sie hatte Durst, sie wollte auch Wasser holen für ihr Haus und so weiter. Und der Jesus sagt, das Wasser, das du vom Brunnen schöpfst, das ist vergängliches Wasser. Und dann sagt er in Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und liebe Freunde, Geschwister, das ist die Quelle, die uns Jesus anbietet. Das ist die Quelle, die dir täglich dargeboten wird. Jeder, der Durst hat, darf kommen und trinken. Jesus bietet eine Quelle an, die ins ewige Leben überquillt. Und diese Einladung, kommet alle her zu mir, die spricht jetzt auch uns ganz persönlich an. Und zwar spricht diese Einladung auch in unsere tägliche Gebetszeit hinein. In unsere tägliche, ganz persönliche, stille Zeit mit ihm. Er sagt zu dir jeden Tag, komm her zu mir. Nimm deine Auszeit für mich. Komm zu mir, wenn du dich rumquälst, aber nicht nur dann, sondern alle Zeit. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich bin doch derjenige, der dich erquicken will. Bist du heute schon zu ihm gekommen, so ganz persönlich? Auch bevor du in den Gottesdienst gekommen bist? Hast du dich heute schon von ihm erquicken lassen? Ich möchte zu einem zweiten Punkt kommen. Das erste war, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das zweite ist, was auch unser Herr sagt, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Er, der Herr, bietet Erquickung an. Er möchte uns führen und leiten, oder er möchte auch unsere Probleme auf sich nehmen und unsere Dinge leiten. Und er sagt, damit ich das tun kann, müsst ihr euch auch unter mein Joch stellen. Er bietet uns ein Joch an. In unserem heutigen Sprachgebrauch kennt man kaum noch ein Joch. Ein Joch hat man ja früher den Zugtieren beim Pflügen auf den Nacken gelegt. Oder auch Pferden, wenn man sie in den Wagen einspannt und so weiter. Durch das Joch wurde das Tier zum Beispiel an den Pflug gespannt. Somit konnten die Zugtiere, früher waren das allermeist Ochsen, gut eingespannt und bei der Feldarbeit auch gut geführt und geleitet werden. Oder auch wie Pferde an Zügeln auch geleitet werden. Der Herr Jesus sagt, komme zu mir. Lege deine Lasten bei mir ab, bring's mir. Aber lass dich auch unter mein Joch stellen. Probiere jetzt nicht deine Lasten bei mir abzulegen und nachher gehst du wieder weiter und versuchst wieder selber der Herr zu sein. Denn du musst unter meinem Joch bleiben. Nehmt auf euch mein Joch. Komm unter mein Joch. Und Jesus sagt, dann werde ich dich lenken und leiten. Mancher denkt jetzt vielleicht, das ist ja kein besonders guter Tausch. Da soll ich jetzt zu ihm kommen. Ich darf meine Lasten zu ihm bringen, er will mich erquicken, aber jetzt soll ich bereit sein, sein Joch auf mich zu nehmen. Und wir denken, ja, es ist nochmal eine zusätzliche Last, oder wie? Aber das ist so wunderbar und schön zu sehen, dass der Jesus hier in Vers 30 sagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er möchte dir jetzt nicht noch einen zusätzlichen Ballast geben, sondern er möchte die Lasten abnehmen, er möchte sie tragen und er gibt dir nur so viel Last unter seinem Joch, wie du ertragen kannst. Und er sagt, selbst meine Last ist leicht. Ich werde dich nicht überfordern. Was ist ein sanftes Joch? Ein sanftes Joch ist kein starrer Holzbalken, den ich auf dem Rücken tragen muss, der sich ständig wundscheuert und der drückt und reibt. Nein, ein sanftes Joch ist ein angenehmes Joch. Es ist sanft, es ist gut zu haben. Es ist vielleicht auch gut gepolstert. Es scheuert sich nicht wund. Es ist ein Joch, das wunderbar erträglich ist, unter dem Joch des Herrn Jesus geführt zu werden. Vielleicht denken wir manches Mal, der Herr legt uns zu viel Lasten auf. Jetzt bin ich beim Herrn Jesus und jetzt muss ich auch so viel auf seine Wort befolgen. Ich muss jetzt auch ihm nachkommen, das tun, was er sagt. Es sind so hohe Bürden, es sind so unbegreiflich hohe Lasten. Aber wenn wir in diese Versuchung kommen, zu sagen, ja, der Jesus legt mir zu viel auf, dann machen wir uns schon wieder selbstständig. Wenn ich unter seinem Joch bleibe und beständig zu ihm komme und ihm diese Dinge bringe, die mich belasten, dann wird es mich niemals erdrücken. Und er sagt selbst, meine Last ist leicht. Warum? Weil er deine Lasten trägt. Und nicht wir selbst. Das bezeugt auch der Psalm 68, Vers 20. Gepriesen sei der Herr. Tag für Tag trägt er unsere Last, der Gott unseres Heils. Er hat nie gesagt, dass es für uns immer leicht sein wird im Alltag oder dass wir hier wie auf dem Luftkissen dahin schweben. Das nicht. Aber er verbirgt sich selber dafür, Tag für Tag unsere Lasten zu tragen. Und da können wir den Herrn loben und preisen. Weil er nämlich jetzt für uns der wahre Lastenträger geworden ist. Es ist so befreiend, alles ihm abzugeben und zu wissen, er hat es jetzt in der Hand und er wird es auch so führen. Denn er, unser Herr, will es nicht zulassen, dass wir unter unseren Lasten zerbrechen. Nein, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich habe es auch schon immer wieder gehört, auch von Leuten, die den Herrn Jesus angenommen haben. Es ist alles so anders geworden, seit ich jetzt diese Beziehung zum Herrn Jesus habe, seit er in mein Leben gekommen ist. Es ist alles auch so leicht geworden. Vor allem hört man solche Dinge öfters auch gerade von Neubekehrten. Es ist alles so anders, es ist alles so leicht geworden. Oh, und das ist genau unser Herr, der das auch zur Ausführung bringen möchte. Bringe deine Lasten zu ihm und vertraue darauf, dass er dafür sorgt. Lass sie auch bei ihm. Allermeist ist unsere größte Belastung, dass wir unsere Sorgen und Dinge, mit denen wir uns herumquälen, nicht wirklich dem Herrn abgeben. Doch ihr wisst alle auch, was Petrus sagt, 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn er unser Herr geworden ist, dann müssen wir auch darauf vertrauen, dass er wirklich für uns sorgt. Wenn wir ihm unsere Sorgen bringen, warum soll ich mich dann immer weiter im gleichen Sorgenkarussell drehen? Ich kann es ihm zwar auch immer wieder bringen, meine Sorgen und Lasten, mit denen ich mich herumquäle, aber ich muss auch ihm vertrauen, dass er es auch jetzt in die Hand genommen hat. Wie schnell sagen wir, ja, ich habe es dem Herrn gebracht, aber... Und dann versucht man, den Ball wieder selber in die Hand zu nehmen. Aber der Jesus sagt, nichts aber. Ich habe es jetzt in der Hand und ich werde es hinausführen. Vertraue mir. Jesus hat sich für dich und für mich zum Lastenträger gemacht und er nimmt auch alle Sorgen auf sich und möchte für dich und für mich sorgen. Und er hat sich bereits schon zum Lastenträger verbürgt, als er für dich und für mich ans Kreuz gegangen bist, um dich und mich zu erlösen von der Schuld, die auf uns gelastet hat und mit der wir so niemals hätten ins ewige Leben eingehen können. Deine und meine ganze Last hat er an seinem Leibe auf das Kreuz hinaufgetragen. Und er hat deine und meine Schuld und Sünde durch das Vergießen seines kostbaren Blutes am Kreuz gesühnt. Und als wir zum Glauben an ihn kamen, ist das wirklich so geschehen. Unsere ganze Last der Schuld und Sünde wurde gesühnt, sie wurde ausgelöscht. Ein für allemal. Er, der Herr Jesus, hat dein und mein Sündenpaket am Kreuz ausgesühnt, ausgetilgt. Wie viel mehr möchte er jetzt, dass du in seiner Abhängigkeit bleibst? Wie viel mehr möchte er jetzt dein Leben lenken und dir auch täglich deine Lasten abnehmen? Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Was können wir vom Herrn Jesus lernen? Vor allen Dingen können wir auch an dieser Bibelstelle seine Herzensstellung übernehmen, von ihm lernen. Das heißt, auch auf ihn zu schauen, ihn zu erkennen, wie er ist, wie seine Wesensart ist, wie seine Eigenschaften sind. Und er selbst sagt hier in dieser Textstelle in Vers 29, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dieser große Herr, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, er sagt von sich selbst, ich bin sanftmütig und ich bin von Herzen demütig. Ist uns das immer bewusst? Jesus ist demütig. Es ist schon ein Stück weit ein erniedrigendes Gebet, wenn man selbst betet, Herr, mach mich demütig. Aber wisst ihr, darauf liegt ein unwahrscheinlicher Segen. Herr, mach mich demütig. In Demut liegt ja eine wunderbare Eigenschaft. Da liegt einfach auch darin, dass man nicht ständig aufbegehrt. Dass man nicht sich gegen alles Mögliche sträubt, was einem vielleicht nicht passt. Sondern dass man sagt, Herr Jesus, du lässt es so zu in meinem Leben. Vielleicht auch manche Menschen oder auch Glaubensgeschwister, die sich gegen mich auflehnen. Aber lass mich nicht stolz sein, lass mich Demut an den Tag legen. In der Bergpredigt sagte Herr Jesus, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Also einerseits Demut, andererseits auch die Sanftmut. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Worin zeigt sich Sanftmut? Sanftmut zeigt sich in Milde. Es ist angenehm, einen sanftmütigen Menschen zu erleben. Sanftmut ist das Gegenteil von Rauheit. Sanftmut ist Offenheit zum Lernen. Sanftmut beinhaltet auch die Fähigkeit, Beleidigungen und Erniedrigungen zu ertragen. Sanftmut ist frei von Bitterkeit und von Zorn. Sanftmut beherrscht zugleich die ungebändigte Natur. Ja, so wie wenn wir uns verselbstständigen ohne den Herrn. Aber Sanftmut beherrscht unsere ungebändigte Natur. Wenn wir sanftmütig sind, dann können wir ohne Bitterkeit ermahnen. Dann können wir auch frei von Vorurteilen diskutieren. Dann können wir die Wahrheit auch ohne Empörung ertragen. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das möchten wir von unserem Herrn lernen an dieser Stelle. Und Sanftmut und Demut, die sind eng miteinander verknüpft. Und wenn wir nochmals auf Demut zu sprechen kommen, Demut kommt aus der Gesinnung eines Dienenden. Unterordnend dienen. Man findet darin auch die Wortzusammensetzung Mut zum Dienen. Demut. Haben wir auch den Mut, den Weg in dieser Gesinnung zu gehen? Sanftmütig und demütig. Von dem Herrn Jesus können wir es lernen. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Lernet von meinem Verhalten. Und lernet auch durch mich, wie der Vater ist. Schauen wir uns noch zum Schluss an, welche Verheißung der Herr Jesus darauf legt, wenn wir so zu ihm kommen. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn wir so zu ihm kommen und von ihm lernen, Was geschieht dann?
Er sagt, in Vers 29 am Schluss, so werdet ihr Ruhe finden.
So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
Das ist schon etwas ganz Großes.
Ruhe zu finden für die Seele. In ihm Ruhe zu haben. Jesus sagt, so wirst du zur Ruhe kommen. Du wirst nicht im Auftrieb weiterleben oder unter Qualen und Lasten, die dich scheinbar erdrücken wollen. Du wirst Ruhe finden in mir. Du brauchst deine Seele nicht ständig an irgendwelchen Dingen aufreiben. Du brauchst dich auch nicht an allen möglichen Ereignissen wundreiben. Du brauchst dich auch gar nicht selber in den Vordergrund zu stellen. Denn Demut heißt auch Unterordnung. Du brauchst ja nicht aufzuplustern, was du alles tust, getan hast oder früher gemacht hast. Nein. Beuge deine Herrschaft, beuge dich unter die Herrschaft Jesu. Lass dich unter seine Fittiche nehmen. Lass dich unter sein Joch nehmen. Lass dich von ihm leiten und lenken. Und bring zu ihm alle deine Erschwernisse. Herr, ich komme zu dir, du hast gesagt, dass wir alles zu dir bringen dürfen. Und du hast gesagt, kommet zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Was für eine Einladung. Ja, Herr, ich möchte Gebrauch davon machen. Ich bringe jetzt alle meine Erschwernisse zu dir. Und ich möchte dir vertrauen, dass du diese Erschwernisse auf dich nimmst und in meinem Leben nur so viel zulässt, wie ich ertragen kann. Ich möchte mich gerne unter dein Joch stellen und von dir leiden lassen. Jesus sagt es hier, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wie gut ist das für unsere Seelen, wenn wir Ruhe haben dürfen in ihm. Trotz allem, aber er gibt diese Zusage. Und wir müssen ihm vertrauen. Ohne Glauben und Vertrauen geht es nicht. Dass er da ist, dass er alles in seiner Hand hält und dass wir uns nicht aufreiben brauchen. Demütig und sanftmütig den Weg gehen, wie er ihn auch gegangen ist. Auch wenn es draußen manchmal Stürme gibt, Stürme des Lebens um uns herum wehen, wir müssen auch durch manche Lebensstürme hindurch, aber geh mit ihm hindurch. Und so wirst du mit seiner Ruhe hindurchgehen können. Denn er ist da und er lebt. Und er möchte, dass wir beständig zu ihm kommen. Und so möchten wir das auch heute vielleicht auch wieder ganz neu in Anspruch nehmen, alle Zeit zu ihm zu kommen. Nicht als eine leidige Aufforderung. Versteht es nicht so. Oder als ein Zwang, den der Herr uns auferlegt. Aber nimm es als eine Einladung an, die dich täglich bereichern wird und in der du täglich beschenkt wirst. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Damit möchte ich schließen. Amen. Beten wir. Herr Jesus, es ist uns prinzipiell bewusst, dass wir in deiner Abhängigkeit bleiben sollen. Es ist uns prinzipiell bewusst, dass alles von dir kommt. Aber vergib uns, Herr Jesus, wo wir so oft dazu geneigt sind, uns zu verselbstständigen. Wo wir vielleicht auch so umhüllt sind von Aufgaben und von Alltagsgeschehen, vielleicht auch manches Mal aufgewühlt sind, dass wir gar nicht so bereit sind, zu dir zu kommen. Dass wir denken, ja, irgendwie wird es schon sonst auch gehen. Aber du zeigst es uns so sehr in deinem Wort, dass wir zu dir kommen sollen. Und so möchte ich auch heute Morgen für uns hier beten, auch für alle Geschwister, die auch hier im Raum sind, aber auch die sonst hierher kommen. Herr, lass uns diese Einladung nicht verpassen. Wir haben dich angenommen. Du, Herr, bist in unser Leben gekommen. Aber jetzt wollen wir auch von dir her leben. Bewahre uns vor Verselbstständigung. Bewahre uns auch vor Fehlentscheidungen oder wo wir Dinge tun, Herr,
die du gar nicht so führst oder leitest. Wir möchten dafür beten, Herr, dass wir alles dir bringen und dass wir dann auch gewiss sein dürfen, Herr, dass du führst und leitest. Wir möchten, Herr, deine Führung und Leitung immer mehr erkennen. Ja, wir möchten auch, Herr, immer wieder aufs Neue dein Reden hören, auch deine Stimme nicht verkennen, auch inmitten dem Alltagstrubel, und Herr, dir einfach so folgen, wie du führst und leitest. Bewahre uns auch vom Murren und Meckern, wo wir manches Mal vielleicht meinen, tatsächlich überlastet zu sein. Du, Herr, wirst jeden von uns durchbringen. Du wirst jeden weiterbringen. Lass uns auf dich ausgerichtet sein und dass wir deine Einladung jeden Tag aufs Neue wahrnehmen. Wir preisen dich und danken dir, dass wir zu dir gehören dürfen und dass du, Herr, uns durch den Alltag bringen möchtest, aber auch gut an dein ewiges Ziel bringen möchtest, wenn du kommen wirst in all deiner Macht und Herrlichkeit und wir, Herr, dich schauen dürfen, wie du bist, wo wir all das sehen dürfen, was wir jetzt aus der Schrift bereits lesen dürfen, erkennen, hören und erfahren dürfen. Wir danken dir und preisen dich. Im Namen Jesu. Amen.